0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de.
Hannover 96 verliert zu Hause mal wieder 1:0. Dieses Mal gegen Borussia Mönchengladbach, ist weiterhin Tabellenletzter. Der Schnitt von 0,5 Punkten pro Spiel wird kontinuierlich unterboten. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Und da begrüße ich diese Woche, oh, es scheint eine Ewigkeit nicht mehr dabei gewesen, oder? Den André. André, wie lange haben wir uns nicht mehr gehört? Hallo.
Ich grüße dich. Wir haben uns heute Vormittag gehört, als ich einen Tipp haben wollte wegen meinem Handy.
Das stimmt natürlich. Aber
schön, wenn du dich erinnerst. An dieser Stelle, bevor du den nächsten Gast ankündigst, ich will es direkt hinter mich bringen. Ja, ich sage, der Sohn vom Jon Schnee und Daenerys sitzt am Ende auf dem Thron. So, jetzt habt ihr das gehört.
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Vermutlich Game of Thrones, aber da bin ich so weit weg wie von... Nein, davon bin ich so weit weg wie Hannover 96 vom Klassenerhalt. Tim Block ist der andere Gast. Und ich weiß nicht, ob du Jon Schnee kennst oder Snow oder however... ist mir aber auch egal. Hi Tim.
Hallo, guten Abend. Ich weiß auf jeden Fall, dass Game of Thrones so ziemlich so von der Story dem ähnelt, was wir bei 96 erleben. Und die Suche nach dem neuen Geschäftsführer Sport ist ja auch so ein bisschen Game of Thrones.
Laufen bei uns auch alle mit ihren Schwestern?
Ach, ich weiß nämlich doch. Ich weiß das nicht. Also Bruno Labbadia arbeitet hier zumindest nicht. Darf man das sagen?
Ja, weiß ich noch nicht genau.
Das sehen wir, mein Freund, wenn die Abmahnung kommt.
Das sehen wir dann. Inwieweit? Ich reiche dann die Klage einfach an dich direkt weiter. Du kannst das dann alles.
Ja, keine Sorge, ich werde das schon.
Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, wie wir von Game of Thrones zu Bruno Labbadia gekommen sind, aber wahrscheinlich, weil der Bruno mit dem Schwert auch die Welt regiert hat.
Ja, genau.
Ja, gut. Grüße an dieser Stelle an alle Beteiligten, an Bruno Labbadia und an alle Menschen, die bei Game of Thrones jemals mitgespielt haben. Jungs! Wir müssen sprechen. André war nicht im Stadion, das weiß ich. Tim, warst du im Stadion?
Nee, ich habe freiwillig gearbeitet.
Boah, geil, du bist ein Fuchs. Ich war schon wieder zurück aus dem Urlaub, aber ich war müde. Ich hatte auch Rede. Irgendwas ist mir eingefallen. Ich glaube Jetlag, ja, ich hatte definitiv Jetlag. Und habe es deshalb auf dem Sofa geguckt, was ja auch nicht so schlimm war. Allerdings, also Tim, das heißt, du hast es auch gar nicht gesehen?
Doch, ich habe es nebenbei laufen lassen, weil wir hatten nämlich eine ganz wichtige Veranstaltung und dadurch, dass nebenbei mir die Frechheit rausgenommen habe, das nebenbei die erste Halbzeit bei meinem Vater geguckt und dann danach alles so über Smartphone, iPad und die jeweiligen Hotel-Screens.
Sehr gut. Hast du hoffentlich klug gemacht. Ich fand es auch gar nicht so schlimm. Aber lass uns vielleicht erstmal, also meine Lieblingsnachricht an dem Tag war eigentlich, dass Philippe spielt statt Wimmer. André, damit sind wir gleich bei meiner zweiten Lieblingsnachricht oder meiner Prognose oder Vermutung. Das hat doch bestimmt was damit zu tun, dass der Wimmer noch ein Spiel aussetzen musste, um hier nicht irgendwelche Kaufklauseln am Ende des Tages ziehen zu müssen, oder?
Tja, was soll ich jetzt dazu sagen?
Hattest du auch das Gefühl?
Scheint so. Asano hat ja auch nicht gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Sonderurlaub, ne?
Sonderurlaub hat Asano, steht bei transfermarkt.de, finde ich super geil. Super geil. Wimmer saß aber auf der Bank, also der hat keinen Urlaub, aber ich hatte das Gefühl, das ist das eine Spiel, was er noch aussetzen musste und da hat man sich Philippe mal für gegönnt. Ist ja auch. Was hältst du von solchen Klauseln, André, so allgemein?
Ich bin ganz großer Fan, ganz großartig. Mehr davon. Hat diese Saison total gezeigt, wie großartig das doch ist. Und jetzt mal im Ernst, der Held ist weg. Gott sei Dank. Ich stelle wieder meine These auf. Ich hätte alles nicht schlechter machen können. Also das ist wirklich katastrophal. Es geht ja nicht nur um die Klauseln, dass er so und so viele Spiele machen darf, bevor man ihn für eine horrende Ablöse kauft. Es geht ja auch um die Klauseln der Spieler, die wir verkaufen, die wir dann auch zum Teil unter Klauselwert wohl verkaufen werden. Es ist einfach völlig verrückt. In Spanien, und das beobachte ich ja ein bisschen intensiv, da ist eine Klausel. Und wenn du den haben willst, musst du die bezahlen. Und wenn du die nicht bezahlst, kriegst du den nicht. Punkt aus, Feierabend. Diskussion beendet. Und das Einzige, was die machen ist, und das finde ich sinnvoll, das ist die einzige Klausel, wo ich sage, es ist sinnvoll, wenn ein Spieler verliehen wird, dann hat der eine vertragliche Strafe sozusagen integriert, dass wenn er gegen seinen Stammverein spielt, dass dann eben sehr, sehr hohe Geldstrafen in Anführungszeichen zu bezahlen sind, damit der eben nicht spielt. ja, dass also niemand aus deinem Stammverein gegen dich selber spielen muss. Das finde ich eine sinnvolle Klausel. Aber wenn er 20 Spiele macht, dass man ihn für 72 Millionen kaufen muss, ey, was soll denn der Quatsch? Die Überlegung ist doch die, wenn er viele Spiele macht, hilft er uns, ist doch gut, dann wären wir ja auch bereit, ihn zu kaufen. Und wenn nicht, nicht, der bräuchte doch nicht so eine blöde Klausel haben. Ich verstehe es nicht.
Ja, aber jetzt haben wir zwei Spieler, die beide an diese Klauselgrenze rangekommen sind, nämlich Asano und Wimmer. Und wir wollen sie trotzdem nicht verpflichten. Also deine Theorie, wenn sie so viele Spiele machen, will man sie ja auch haben und gut ist, das scheint ja nicht zu funktionieren.
Nein, das meine ich ja. Genau das. Stell dir jetzt mal vor, jetzt sind wir ja abgestiegen. Jetzt ist ja alles egal. Jetzt kannst du ja Wimmer auf der Bank lassen und Asano auch. Aber jetzt stell dir mal wirklich vor, der Wimmer und der Asano wären 5% besser gewesen. Oder der Haraguchi hätte mal dreimal das Tor getroffen. Oder was weiß ich. Und stell dir vor, wir wären jetzt echt noch richtig dran. Ein Punkt dran, die letzten Spiele haben wir ein paar Punkte geholt, wir haben so ein bisschen Flow, es geht jetzt hier um alles, es geht hier wirklich, wir haben noch die Chance drin zu bleiben, aus eigener Kraft, weiß der Henker was auch immer. So, und dann setzt ihr die auf die Bank und sagt, so Freunde, ihr seid uns zu teuer, wir wissen zwar nicht, ob wir nächstes Jahr erste oder zweite Liga spielen, aber ihr bleibt mal auf der Bank und dann holst du irgendeinen Philippe oder was weiß ich wen, holst du und lässt den dann spielen und steigst am Ende ab. Was für ein beklopptes Szenario ist denn das? Dass wir jetzt da so locker mit umgehen können und die auf die Bank setzen können, ist ja nur der Glück, dass wir schon letztendlich unsere Saisonziele erreicht haben, beziehungsweise wir keine anderen Saisonziele mehr erreichen können.
Wir haben keine Ziele mehr. Ja, Tim, auf der anderen Seite steht natürlich irgendwie auch, dass man dem abgebenden Verein, beziehungsweise dem verleihenden Verein, auch die eine oder andere Sache erfüllen muss. Und da sind dann solche Klauseln, das ist ja nicht, dass 96 sich das gewünscht hat, so eine Klausel, sondern das hat der abgebende Verein sicherlich in den Vertrag mit aufgenommen.
Ja, eben. Also diese ganzen Vertragsklauseln bei 96 jetzt insbesondere halt mit der Leihspieler Wimmer und Asano sind halt einfach jetzt aus unserer jetzigen Perspektive mit dem jetzigen Tabellenstand, mit dem, was wir von den Spielern bisher gesehen haben, totaler Quatsch. Wenn jetzt, ich stelle jetzt mal eine These auf, wir spulen jetzt mal 8 oder 9 Monate zurück und machen genau das Gleiche nochmal und dann spule ich mal 9 Monate vor, also auf den jetzigen Stand, wir stehen auf Tabellenplatz 9 und die helfen uns super weiter beispielsweise, die schlagen total ein, dann würden wir vermutlich anders über Horst Held reden, dann würden wir vermutlich auch für Wallace, der dann sicherlich dann auch in einer funktionierenden Mannschaft total gut aufläuft und seine Leistung zeigt und auf sich aufmerksam macht, würden wir vielleicht für den auch eine total hohe Transfersumme erzielen. Und dann reden wir über einen Manager, der die höchste Transfersumme jemals erwirtschaftet hat, die es hier gegeben hat bis dato. Und es ist halt eben immer mal eine Frage des Saisonverlaufs. Man kann sich ja ungefähr ausmalen, wie es jetzt den beiden Spielern gehen muss, oder zumindest Asano. Das ist wirklich ein ganz schön bitteres und peinliches Bild, was man da insbesondere bei dem Japaner abgegeben hat und auch in der ganzen Bundesliga. Das ist schon image-schädigend und dass man da so eingreift in so ein Tagesgeschäft, ist schon ein bisschen hart, aber natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung, muss einem aber trotzdem nicht gefallen. Dennoch ist das, was André sagte am Anfang, Horst Held ist weg, Gott sei Dank. Das würde ich jetzt so rundum auch unterschreiben.
Gut, lass es uns dabei bewenden mit dieser doch recht abenteuerlichen Geschichte mit den Klauseln. Und wir werden sicherlich noch auf die eine oder andere Klausel kommen im Laufe der nächsten Wochen. Wenn dann bekannt.
Ein Punkt noch ganz kurz mit dieser Klausel. Man stelle sich mal folgendes Szenario vor, um auch nochmal diese Absurdität in allen Facetten zu beleuchten. Wimmer oder Asano oder ist ja ganz egal, der Spieler XY spielt wirklich eine gute Runde, identifiziert sich mit dem Verein, knutscht nach 3 Toren schon das Wappen, die Fans haben ein eigenes Lied für ihn, alle sind begeistert, ole ole, der soll bleiben. Und jetzt stell dir mal vor, der spielt das 22. Spiel oder keine Ahnung, wie viel er spielen darf, die Plakate werden ausgerollt, yay, Asano forever, Erota, und dann rennt der Jubel in die Kurve, stolpert über die Bande und holt sich einen Kreuzbandriss. Dann musst du für den 3,5 eine horrende Ablösesumme zahlen, weil er seine Spiele gemacht hat. Das ist doch absurd. Ich meine mal ganz ehrlich, wer macht denn solche Verträge? Ich verstehe es nicht. Und welcher Spieler sagt, ich wechsle nur zu Hannover 96, wenn diese Klausel da drin ist? Also ich verstehe, dass es Klauseln gibt, die wir reinnehmen müssen, damit sie überhaupt zu Hannover 96 kommen. Aber diese Klausel ist doch eigentlich keine, die der abgebende Verein reinhandelt.
Ich weiß nicht, warum nicht? Die wollen ja, so, das ist ja auch letzten Endes, also in dem Fall war es ja Arsenal und das andere war Stoke, glaube ich. Die sagen, wenn der einschlägt, dann wollen wir einen fixen Preis für den haben, von dem wir der Meinung sind, dass er das wert ist. Nämlich 12,5 Millionen. Haben wir keinen Bock zu verhandeln, dann nehmt ihr den dafür.
Ja, aber das ist eine Kaufoption.
Ja, aber genau das wollten sie ja nicht.
Ja, aber das ist ja quasi eine Kaufpflicht, die da drin ist. Eine Kaufpflicht.
Genau, richtig. Es ist einfach nur in der Bilanz, einfach nur eine Verschiebung von Ausgaben. Letztendlich haben sie, würden sie, oder natürlich ist es eine Kaufpflicht, aber dennoch irgendwo in Klammern gesetzt, weil natürlich eine gewisse Leistung erbracht werden muss, um damit diese Klausel überhaupt vertraglich greift, auch juristisch greift. Bei Wimmer war die Idee ja ganz anders. Sie wollten ihn kaufen, im Sommer fest verpflichten. Sie haben 7,5 Millionen Euro geboten, das war Stoke deutlich zu wenig, wie wir jetzt erfahren haben. Sie wollten 12 haben. Das wollte aber Martin Kind nicht bezahlen. Kann man ja auch nachvollziehen. 12 Millionen Euro sind mal eben eine Stange Geld. Und bei Jonathas hat man ja auch dem Rekordeinkauf auch schlechte Erfahrungen gemacht. Deshalb hat man gedacht, man geht auf Nummer sicher. André Breitenreiter war der Meinung, er kriegt Wimmer, er kriegt Asano und er kriegt auch Bobby Wood wieder hin. Und den Wallace, den kriegt er auch wieder hin. Wo Wimmer wollte, war der Wunschspieler Nummer 1 von André Breitenreiter. So. Und das hat nicht funktioniert. Gut, da musst du ja aber trotzdem als Verein irgendwie gucken, okay, passt nicht, Kaufpflicht, okay, doppelt scheiße. Im Idealfall hätten wir jetzt eine Kaufoption, wäre das was anderes, aber Kaufpflicht, okay, so und so viele Spiele, scheiße. Wie kriegen wir das irgendwie stilvoll über die Runden? Das Problem ist, du kriegst so etwas, wenn du das öffentlich kommunizierst, nie stilvoll über die Runden. Also insofern, was soll 96 auch machen? Wenn sie ihn spielen lassen, weil sie sagen, das ist der wichtigste oder einer der wichtigen Innenverteidiger, dann ist das Geheule groß, weil man 12 Millionen ausgeben will, dass man ja oder ausgeben muss. Das Geld, was man ja offensichtlich überhaupt gar nicht hat. Insofern gehopst wie gesprungen. Das Ding mit das Wort Pflicht ist halt eben dann scheiße in dem Vertrag. Ne? Das ist halt eben bei Asano und bei Wimmer halt einfach.
Aber weder Stoke noch Arsenal haben ein Interesse daran zu sagen, ja, und dann dürft ihr am Ende entscheiden, ob ihr ihn haben wollt oder nicht. Wollen die 90 nicht anbieten. Das ist zu viel des Ganzen. Aber Tim, einen Aspekt möchte ich gerne noch ganz kurz zu dem Thema besprechen. Wie kommt denn sowas dann raus? Also klar, da sind viele Parteien mit dabei, da ist 96 dabei, da ist der verleihende Verein, da ist der Spieler, da sind vielleicht andere Spieler, die Geschichte kennen, da ist ein Berater mit dabei und am Ende steht sowas in der Zeitung. Also das hilft eigentlich, ja, doch ein paar Leuten hilft es. Wem hilft es denn?
Ja, eigentlich nur den Beratern und die können eben, haben auch eine super starke Verhandlungsposition an gegenüber Stoke City oder gegenüber anderen potenziellen Klienten, dass sie so einen Wechsel eben durchdrücken können, beispielsweise. Die Spieler profitieren da nach meiner Einschätzung eher nicht von, weil eigentlich ist das, ich bin da auch für sowas wie Berater und so bin ich auch gar nicht gut genug drin und so weiter, da kann ich gar nicht so richtig viel zu sagen. Kann nur sagen, was ich darüber denke. Ich glaube, dass am Ende die Berater davon profitieren, Und in dem Szenario auf jeden Fall nur der Berater, weil der wird davon von Stoke definitiv auch ein nettes Sümmchen bekommen haben. Hannover 96 profitiert davon jetzt nicht und Stoke auch nicht, weil die kriegen den nämlich nicht von der Gehaltsliste. Und genau das und genau darum ging es doch, den Parteien Arsenal London und Stoke City. Sie wollten die Spieler von der Gehaltsliste bekommen und 96 war nicht bereit, im Sommer die Summe X für Asano und für Wood und für Wimmer unabhängig voneinander zu zahlen. Insofern haben sie eine andere Lösung gefunden. Aber alles steht und fällt für mich mit dem Trainer André Breitenreiter, der im Sommer gesagt hat, wie ich kriege die wieder hin. Und natürlich hatte Herr Breitenreiter eine super starke Verhandlungsposition, eine super starke Position im Verein, auch ein Stein im Brett bei Martin Kind, der am Ende die Unterschrift drunter setzen muss, damit das finanziert wird. Und um ganz ehrlich zu sein, ich mache Herrn Breitenreiter nachhaltig eigentlich fast einen größeren Vorwurf als Horst Held, auch wenn das sich vermutlich dann, vielleicht ist es sogar aktueller Quatsch jetzt, aber.
Und wir haben beide ihren Teil dazu beigetragen, natürlich, dass wir da stehen, wo wir stehen im Moment. Und wir stehen nach einer Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach 1-0 verloren, stehen wir weiterhin auf dem letzten Platz. André, hast du das Spiel gesehen?
Nein.
Hast du nicht gesehen, kann ich jetzt nicht mit dir über das Foul in der, oder war es überhaupt ein Foul, das Stindl-Ding sprechen?
Das habe ich gesehen, aber ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe mir nur eine längere Highlight-Staffel angeguckt, sozusagen. Ja, mein Gott, das ist halt Fußball, ne? Das ist natürlich gerade Stindl trifft und dann auch noch gerade in Hannover ist halt irgendwie sowas wie, ach, na, Schicksal ist jetzt vielleicht ein bisschen arg überspitzt, aber ist halt unglücklicher, nicht witziger, aber doch komischer Zufall. Aber das ist halt Fußball. Ich meine, das kann passieren. Ich würde da keiner Partei Absicht unterstellen. Passiert im Zweikampf und dass es dann so eine schwere Verletzung nach sich zieht, ist natürlich richtig, richtig extrem bitter. Aber Stindl ist leider halt auch ein Spieler, der sehr anfällig für solche Verletzungen ist. Ja, mein Gott, jetzt muss man halt hoffen, dass er halt nach 6 Monaten Zwangspause wieder irgendwie zurückfindet, an seine Leistung anknüpfen kann. Wir mögen ihn in Hannover und da hoffen wir natürlich das Beste für ihn. Aber nochmal, ich glaube, das kann passieren.
Grüße und er wird wahrscheinlich dann pünktlich zur Europameisterschaft 2020 in Topform sein. Tim, also Stindl war zuerst am Ball.
Oder, ja, oder nee, doch. Alles gut. André hat alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ich konnte es auf den ersten Blick gar nicht so richtig sagen und hab gedacht, oh, das ist eine rote Karte für Oszczelek, weil ich auch der Meinung war, dass das Stindl zuerst am Ball ist. Insofern man da ruhig auf V-Spiel entscheiden kann. Aber am Ende war ich eigentlich nur froh, dass keinen von beiden in dem Moment, wusste ich ja nicht, wie schlimm es bestellt ist, wirklich was Schlimmes zugestoßen ist, weil das kann natürlich auch für beide ganz anders ausgehen. Jetzt hat Stindl natürlich absolut Worst Case erwischt und fällt jetzt sehr, sehr lange aus mit dem Schienbeinbruch, meine ich, ne? Und ja, schon eine üble Geschichte. Er ist auch sehr anfällig, das stimmt auch, aber ja.
Eisenschienbein aus Scholleck, hat zwar keine starken Rippen, der Herr Scholleck, aber immerhin
ein starkes. Ein super Saftladen, ne, habe ich gehört.
Und tollen Saftladen hat er, genau. Danach war er auch ein bisschen durcheinander, hat er noch so 1-2 Bälle verloren. Aber
apropos Saftladen, Tobi. Wollen wir über die Führungsetage reden?
Diese Saison. Von Hannover, ja, auf jeden Fall. Sprechen wir gleich drüber. Ich würde aber gerne noch über dieses, ja, André hat es eben, was, nicht witziges. Wie hast du gesagt? Nicht witziger.
Ja, das war nicht, also das ist ja nicht witzig, aber ist ja ein komischer Zufall.
Ja, genau.
Aber im Sinne von witzig so, haha,
kommt man in eine Bar, bricht sich Schienbein. Nein, um Gottes Willen. Aber genauso war doch das Gegentor auch in der zweiten Halbzeit. Diese komplette Zufallsproduktion wieder von Gladbach. Das ist doch, ja, wahrscheinlich ist das einfach so, ne? In so einer Situation, wie wir sie im Moment haben, kriegst du halt auch noch solche dummen Gegentore, oder André?
Ja, okay, gut, dass der jetzt halt da so abgefälscht am Ende noch da reinhüllt. Ist unglücklich, das mit Sicherheit, aber ich sag mal, die Führung als solche war ja nicht unglücklich. Und auch der Sieg von Gladbach ist ja nicht unglücklich. Das ist ja das Tor selber, klar, muss man sich so nicht fangen, aber wenn ich mir die 100%ig, ich weiß gar nicht, von wem das war, mir nochmal angucke. Also ich meine, Gladbach hat nicht zu Unrecht verloren. So, sagen wir es mal so. Und wie der am Ende dann reingeht, ist mir egal. Das einzig Positive, was ich aus dem Spiel ziehe, ist, dass wir nicht 3 oder mehr gekriegt haben. Aber ansonsten, ich kann aus den letzten Spielen, ihr habt es ja versucht, aber ich kann da überhaupt nichts Positives erkennen. Ich glaube, dass wir uns auch den Start für die zweite Liga nächstes Jahr mit dieser Scheiße aktuell komplett schon mal verbauen. Ich hätte mir ein bisschen was anderes gewünscht. Ach, ich verstehe es nicht, aber gut, es ist so. Und wir eiern uns jetzt irgendwie durch. Es ist total unbefriedigend. Es geht keiner mit einem guten Gefühl raus, aus keinem von diesen Spielen, auch von keinem der Spiele, die noch kommen werden. Und am Ende des Tages müssen wir halt gucken, wie wir dann den Kopf wieder freikriegen, um dann in der zweiten Liga wieder neu anzugreifen.
Ja, dieser Stendel-Effekt fehlte tatsächlich so ein bisschen. Aber gut, lass uns ein bisschen über das Drumherum sprechen und zwar nach diesem klitzekleinen Break.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportpodcast.de. André bei mir, Tim bei mir, wir haben das Gladbach-Spiel jetzt. Ach ja, da gibt es auch nicht so viel zu sagen zu diesen Kackdingern.
Eine Sache, die mir aufgefallen ist, da würde mich noch eure Meinung interessieren, das würde mich jetzt also wirklich ernsthaft interessieren. Ich habe jetzt, wenn man verschiedene Medien rezipiert über Hannover 96, ist eine Personalie letztendlich die alles Bestimmende. Also außer von Doll. Und zwar ist das der Weidand. So, und wir haben ja auch schon viel über ihn gesprochen. Die anderen Spieler treten eigentlich relativ stark zurück, wenn man sich mal die Diskussion anguckt. Es gibt welche, die sagen, der Weidand ein super Spieler. Dazu gehören ja insbesondere auch 96-Fans und auch wir erzählen das ja hier jedes Mal. Und dann gibt es welche, die sagen, totale Katastrophe, wenn der überhaupt schon spielen darf, das zeigt ja schon, dass 96 in der ersten Liga nichts zu suchen hat. Jetzt habe ich mir explizit in dem Gladbach-Spiel mal ein paar Szenen angeguckt. Welche Schwäche, und ich meine jetzt nicht Lewandowski-Style und Maßstab, aber welche Schwäche hat der? Wo seht ihr bei dem eine Schwäche? Der ist Bundesliga schnell, das habe ich dem gar nicht zugetraut, aber wenn ihr die Läufe in den Raum euch anguckt, der ist nicht langsamer als die anderen, auch mit dem Ball nicht. Kopfballstark und so weiter. Die Frage ist das ein bisschen Lokalkolorit, den ich hier habe und überblende das komplett und der ist eine komplette Wurst, der Kerl? Oder aber könnte der in einer vernünftigen Mannschaft im Prinzip so eine Art Füllkrug des letzten Jahres sein?
Tim, möchtest du?
Ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Eine andere Herangehensweise manchmal so, wenn ich mir manche Spiele anschaue vielleicht, aber ich kann die Leute nicht verstehen, die sagen, dann sieht man mal, dass 96 in der ersten Liga nichts verloren hat, weil dann beschäftigen die sich offensichtlich nur sehr oberflächlich mit 96 und gucken die Spiele auch nicht über volle Distanz oder auch nicht über eine etwas längere Distanz. Ich muss sagen, er hat natürlich ein, zwei Schwächen. Das ist ganz klar die Ballabnahme, die Ballannahme auf den jeweiligen Außenpositionen. Also wenn er eben ausschert auf die Außenposition, um dort Überzahl zu schaffen, dann ist es einfach so, dass er oft mit dem Rücken zum Tor eben nicht die Ballannahmequalität hat, die Niklas Füllkrug hat. Das ist aber auch Erfahrung auf höchstem Niveau und der hat ja auch kein NLZ durchlaufen. Das ist bei Füllkrug war das ja auch ein bisschen anders. Und insofern alles gut, das kann man halt trainieren. Da braucht man aber auch einen Trainer zu, der das halt auch macht. Und da ist natürlich einfach mehr als heute gehen wir raus und hauen mal alles raus so oder stoßen den Bock um erforderlich. Möchte jetzt hier doll nichts unterstellen, aber ich glaube, dass da eine andere Herangehensweise vonnöten ist. Er ist sehr schnell für seine Körpergröße, da hast du recht. Schneller auf den ersten Metern als die meisten Bundesliga-Stürmer. Auch so das Umschauverhalten ist nicht ganz Bundesliga-reif. Das kann man auch trainieren. Er ist jetzt nicht der Reaktionsschnellere, das kann man aber auch trainieren. Also es sind alles kognitive Sachen, die man bei ihm sicherlich noch auf den Trainingsplan schreiben müsste und sollte. Aber grundlegend ist das unser bester Stürmer. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage, weil ich mir natürlich auch vom Rückkehrer, dem Messias, Jesus und wie man ihn noch nennt, auch ein bisschen mehr erwartet hätte. Aber über den möchte ich jetzt auch gar nicht reden, weil das Zeitverschwendung ist. Aber ich muss sagen, ich gebe dir recht, wenn du sagst, dass das ein absoluter Bundesliga-Stürmer ist. Natürlich braucht er ein bisschen, ist halt auch diese romantische Geschichte, hängt halt immer über ihm, deshalb wird auch immer anders über ihn diskutiert, gesprochen und geurteilt. Aber die wirklich fachlich Top-Leute, Matthias Sammer hat es auch mal gesagt, der Weidand, das ist schon ein guter. Und wenn Matthias Sammer das sagt, dann wird da ein bisschen was dran sein. Und ich glaube, wir können uns am Ende darauf einigen. Für uns ist er ein ganz, ganz großer und auch jemand, um den du drumherum viel aufbauen kannst. Aber dennoch ist es jemand, der auch mal eine Pause braucht und auch mal durchschnaufen muss. Das kann man schon so sagen. In der zweiten Liga wird er sehr wichtig, aber du brauchst in der zweiten Liga auch jemanden, der ihn an die Hand nimmt. Und das wird nicht Füllkrug sein, weil der ist nämlich dann in Bremen.
Ja, ich würde dem auch gar nicht so viel hinzufügen wollen. Genau, allen voran diese Geschichte mit dem Ball annehmen und so weiter ist oft genug besprochen worden. Da ist sicherlich noch Potenzial nach oben, aber ich finde, der ist unfassbar schnell. Hat dann natürlich aufgrund seiner Körpergröße und dementsprechend auch seines Gewichtes, was jetzt nicht Übergewicht ist, aber einfach, ne, wer lang ist, hat auch viel Gewicht. Nicht wahr, André? Sicherlich das ein oder andere Problem, was dann das Bremsen und das Wendigsein angeht, aber wenn es darum geht, auf ein Tor zuzulaufen, und das ist ja das Wichtigste, gegen Gladbach war da auch genau so eine Szene, wo er dann den Pass rübergespielt hat zu wem? Zu Lindenmeiner, glaube ich. Das ist auf jeden Fall top, das ist super gut und das ist seine Stärke und er ist groß und erkämpft und in dieser Saison sticht er allen voran mit Einsatz, Kampf und Wille immer wieder heraus und dann brauchst du einfach nur kurz die Top-Torschützen anzugucken dieses Jahr. Henrik Weidand hat die meisten Tore für Hannover 96 geschossen. Ende der Diskussion. Und damit ist er dieses Jahr der wichtigste Stürmer bei Hannover 96. Und wenn er mit runtergehen möchte in die zweite Liga, dann kann hier was, glaube ich, sehr Großes entstehen, was die Verbindung Hannover 96 und Henrik Weidand angeht. Ich würde mich aber persönlich auch nicht wundern, wenn der ein oder andere Bundesligist inzwischen Interesse an ihm gefunden hat und da dann vielleicht jetzt schon, vielleicht in der Sommerpause, der ein oder andere Verein anklopft und ihm ja, erzählt, wie schön es doch in der Bundesliga ist und dass man da woanders auch Fußball spielen kann, Geld verdienen kann und Spaß.
Aber so schätze ich den gar nicht ein. Ich glaube, dass der ist so emotional hiermit verbunden. Das ist so mein Eindruck von außen. Man hört ja ab und zu mal auch so ein paar Sachen intern, dass das ein super Typ sein soll und dass der total Bock hat, hier Fußball zu spielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der den Verein wechselt. Der ist so schon zum Stehblock. In Wolfsburg war das genau, ist ja auch hoch emotional gelaufen und war auch nach der Niederlage gegen Gladbach total angefasst irgendwie und kann man das nicht vorstellen.
Aber ich würde sagen, dass das in Stein gemeißelt ist, dass er den Verein verlässt und in der Bundesliga bleibt. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Verein Interesse an ihm gefunden hat. Und dann ist das ja immer eine Frage von Angebot und Annahme und so.
Und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass wir drei mit dem auch locker ein Bierchen trinken gehen könnten. So vom Typen, vom Menschen her könnte ich mir das echt gut vorstellen.
Das ist natürlich.
Also solche Leute.
Und Bundesliga-Profis trinken doch kein Bierchen, Tim. Das weißt du doch. Die gehen abends an, gibt es noch eine Saftschorle und dann ist gut. Ne? Und dann legen sie noch den, wie war das, diese goldene Auszeichnung, die Füllkrug da aus seinem Bett rausgezaubert hat von FIFA. Egal, wir driften ab. Strich unter Henrik Weidand und André, ich hoffe, deine Frage ist
voll und ganz. Vom Feinsten, deswegen diese Expertenrunde, ich danke.
So, Grüße, und jetzt bitte. Gehen wir in die andere Expertenrunde. Tim darf sich aussuchen. Tim, fangen wir mit dem e.V. an oder fangen wir mit der Profiabteilung an?
Bitte Profiabteilung, damit wir... Oder nein, wir machen erst e.V.
Wir machen erst e.V. Der ja. e.V. hat ein Präsidium. Für die Leute, die da nicht ganz so tief drin stecken, nochmal ganz kurz der Rückblick. Es gab vor ungefähr 3-4 Wochen die Jahreshauptversammlung, die Mitgliederversammlung von Hannover 96, wo ein Aufsichtsrat gewählt wurde. Der Aufsichtsrat bestimmt den Präsidenten des e.V., den Vorstandsvorsitzenden, und der wählt sich sein Präsidium, seinen Vorstand aus. Und das ist jetzt passiert. Sebastian Kramer ist der vom Aufsichtsrat bestimmt wurde, und der hat sich jetzt mit Hans Theile, Alexander Berwing, Benjamin Kahnt und Robin Krakau 4 Leute zusammengestellt und damit seinen Vorstand des e.V.s zusammengebastelt. Wir wollen jetzt nicht alle durchgehen, aber nur so viel. Hans Theile ist aus der Tischtennissparte. Das ist quasi per Satzung geregelt, dass ein Abteilungsleiter zwingend in diesem Vorstand mit drin sein muss. Dann haben wir einen Controller, nämlich Herrn Berwing, einen Marketingmenschen, Herrn Kahnt, und mit Robin Krakau, einen Name, der in dieser Sendung auch schon des Öfteren gefallen ist, der Sprecher der IG Pro Verein, der so ein bisschen in Richtung Öffentlichkeitsarbeit zukünftig da sein soll.
Hat auch die Rote Kurve mitgegründet damals.
Siehste, wer da nicht alles mit dabei ist. Und das ist jetzt das neue Präsidium, Tim. Viel Erfolg, oder wie sagt man?
Ja, viel Erfolg, auf jeden Fall. Macht was draus.
Macht was draus, und ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. André, jetzt haben wir ja das Problem, oder das heißt das Problem, die Besonderheit, die es ja in Hannover seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gab, oder wahrscheinlich sogar noch nie in dieser Form, dass der e.V. nicht mehr mit den gleichen Leuten an der Macht besetzt ist wie die Profiabteilung. Also Martin Kind ist nicht mehr auf beiden Seiten Chefe von das Ganze, und das bietet natürlich durchaus Potenzial für Konflikte. Oder wie siehst du das?
Das ist ja hier ein sehr emotionales Thema, auch die letzten Male immer gewesen, und ihr habt das ja auch mit dem anderen Tobi hier immer gut aufgearbeitet. Ich sehe da aber persönlich, und ihr wisst da meine Einschätzung ja auch ein bisschen, ich sehe da überhaupt gar keine Probleme. Ich kann auf diesen ganzen Quatsch auch verzichten. Ich brauche diese ganzen Diskussionen nicht, weil Hannover 96 ist für 99,9% der Menschen, die nicht in dem e.V. organisiert sind, die Profifußballmannschaft. Und ich glaube, dass Martin Kind traditionell ist es halt damals so gewachsen, als es die Übernahme vom Verein halt gab, dass er das halt mit durchgezogen hat, aber letztendlich ist ihm diese Hülle e.V., die Tischtennissparte, die Triathlonsparte und so weiter relativ egal. Sein Augenmerk ist der Profifußball und eben auch die Profimannschaft und das andere interessiert ihn, glaube ich, nur so peripher. Und dementsprechend wird der, und da bin ich fest von überzeugt, alles schon in die Wege geleitet haben und getan haben, dass der e.V. aus seiner Sicht keinen Schaden anrichten kann.
Tim, siehst du das auch so? Und Ralf Nestler hat jetzt schon mal so ein bisschen orakelt, dass ja der e.V., also Ralf Nestler ist in dem Aufsichtsrat im e.V., durchaus ja auch Mächte hat, also eine Macht hat, zum Beispiel den Geschäftsführer der Management GmbH abzuberufen. Das ist im Moment nicht geplant, aber er weist nochmal deutlich darauf hin, dass man das könnte. Ich sehe da durchaus Konflikte auf uns zukommen.
Ich auch ein bisschen, leider. Also, aber das liegt auch daran, dass natürlich da auch zwei Fronten aufeinander knallen. Die können unterschiedlicher kaum sein. Und bei Ralf Nestler, das ist auch, glaube ich, ein total ehrgeiziger und ein sehr, sehr fleißiger Typ und auch nicht doof und so weiter. Und er weiß auch schon, warum er das dann so gesagt hat. Dass, es gab ja dann gestern oder vorgestern ein ausführliches Gespräch. Wo kann jetzt sich jeder denken?
Das stand in der Zeitung.
Bitte?
Im Kurkenhof war das, stand in der Zeitung.
Ach, herrje, na, das ist ja schön. Okay. Ja, auf jeden Fall, und so wie ich das gehört habe, mitbekommen habe, war das, und so wie es auch geschrieben stand, ein total sachliches und professionelles Gespräch. Und die haben alle ihre Seiten und oder ihre Sichtweisen dargelegt. Und ehrlich gesagt, Herr Kind ist jemand, der jahrelang professionell auf so einer wirtschaftlichen Ebene gearbeitet hat und jetzt auch 20 Jahre als EV-Präsident gearbeitet hat. Also der wird jetzt 75 die nächsten Tage. Der wird sicherlich nicht jetzt noch den nächsten Konflikt herbeiführen durch irgendeine Scheiße oder so. Ich hoffe, dass das der jetzige EV-Vorstand auch so sieht und dass die Aussagen, dass es eben um den Willen der Mitglieder geht, peripher, dass man da einfach dass man da das auch wirklich so umsetzt am Ende des Tages, weil das, was die Mitglieder wollen, das haben wir hier auch so und lang und breit schon besprochen, das kann jeder nachlesen, jeder nachhören, kann ich nur empfehlen, alte Hannover-Liebfolgen zu hören, zu diesem Thema.
Hannover-Liebfolgen ist immer wichtig.
Ja, folgt uns auf Facebook und Twitter und so weiter. Und ich bin einfach sehr sicher, dass das, was da passiert ist am 23.03., dass das genau richtig so ist, dass es ein Zeichen ist für den deutschen Fußball oder für ganz Deutschland, für all die Fans, die vielleicht in ihren Clubs, Grüße nach Köln zum Beispiel, ja, oder München, die auch nicht so zufrieden sind. Aber am Ende des Tages geht es immer um Balance. Und wenn du die Balance nicht schaffst zwischen Profimannschaft, also KGAA, und eben jetzt dem e.V., dann wird dieses Thema, wir brauchen hier Ruhe, ewig über uns schweben. Und das ist nicht gut.
Aber ja. Meinst du denn wirklich, also jetzt mal ganz ehrlich, meinst du denn wirklich, dass der Profifußball in Hannover, natürlich lieber erste Liga als zweite Liga, aber dass der Bundesliga-Fußball in Hannover ein Konstrukt, ein e.V. Hannover 96 überhaupt benötigt? Ich nicht. Das ja, ist der Name.
Doch, ja, okay. Benötigt es, um 50+1 zu erhalten. Das ist etwas, da reden wir dann über Lizenzauflagen, die überhaupt so ein Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga überhaupt erst möglich machen. Also natürlich benötigen sie den. Was du jetzt meinst, ist, ob sie ihn monetär benötigen oder für irgendwelche anderen Dinge. Das muss eine Profiabteilung für sich selber entscheiden. Aber für mich ist das wichtig. Ja? Und für mich ist das wichtig, dass es dieses Zwei-Säulen-Modell gibt und dass das auch weiter so fortgeführt wird. Aber ich habe dich jetzt barsch unterbrochen. Erzähl bitte weiter, was du meinst. Aber sie brauchen es auf alle Fälle.
Gut, ob sie es wirklich brauchen, würde ja geklärt werden, wenn man es endlich mal klären würde. Aber da scheuen sich alle wie der Teufel vom Weihwasser. Aber okay, nehmen wir mal diese formal juristische Geschichte da raus. Aber mir geht es einfach nur darum, ich zum Beispiel möchte am Samstag Sonnenschein, AWD Arena, Bundesliga-Fußball. Ich würde das vielleicht im Jahr 4-5 Mal machen. Vielleicht kaufe ich mir noch ein Sky-Abo und sitze mit einem Freund auf der Couch und gucke mir 96 Spiele an. Das kann ich mir alles vorstellen, aber ich kann mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, nur weil ich Fußballfan bin und eben Hannover 96 geil finde, dass ich mich an den Straßenrand stelle, was total wichtig ist, und beim Triathlon den Leuten zujubel und Wasser reiche oder beim Tischtennis mir irgendwie Verbandsliga oder wo immer die da spielen, mir angucke. Ja. Für mich ist Hannover 96 Fußball und ich glaube, das ist für die allermeisten so. Das heißt nicht, dass diejenigen, die im e.V. organisiert sind, mundtot sein sollen oder nichts sagen sollen. Das ist nicht mein Punkt, aber mein Punkt ist halt, ich habe das Gefühl, dass ich einige kleine Anzahl von Menschen einfach viel zu wichtig nehme in diesem System.
Ja, so darfst du aber nicht denken, weil in dem Moment, in dem du diese Diskussion stellst, Profifußball, nimmst du dich ja auch sehr wichtig, weil für dich zählt ja das. Aber für andere zählt irgendwas ganz anderes. Und darum darf es hier gar nicht gehen. Und ob sich jetzt hier Ultras oder wen du meinst, ob die sich jetzt nun wichtiger nehmen oder nicht, dann lass sie doch mal so sein. Ist doch scheißegal. Am Ende ist es doch so. Am Ende musst du das alles irgendwie in Einklang bringen. Die Rote Kurve hat zum Beispiel 96 hat ja auch dazu aufgerufen, ne, die Angestellten der KGA haben sich vor ihr Smartphone gehockt und haben den Twitter-Account aktiviert und haben darum gebeten, ob jemand bei dem Hannover-Marathon behilflich sein würde. Die Rote Kurve hat das organisiert. So, das sind alles, sag ich mal, diejenigen, die man eher so als die nehmen sich zu wichtig titulieren würde. Und das finde ich halt nicht gerecht.
Das ist Vereinsarbeit im besten Sinne. Das ist ja eine ganz, ganz tolle Sache. Und das finde ich ja auch richtig und wichtig und toll. Und ob die Leute jetzt über den Fußball zum Triathlon kommen oder über den Triathlon zum Fußball, das ist ja letztendlich gehupft wie gesprungen. Das ist wichtig. Ich finde diese ganze Vereinsarbeit wichtig. Ich finde Ehrenamt wichtig. Ich finde Jugendarbeit wichtig. Und ob die dann Triathlon machen oder Tischtennis oder was auch immer, alles wichtig. Mir geht es nur darum, diese 50 oder diese 48.000 Leute, wenn es gut läuft, die im Stadion sind, plus die ganzen Leute, die sich das angucken. Mhm. Ich glaube, für die allermeisten, und damit meine ich wirklich extrem hohe Prozentzahlen, ist diese ganze Diskussion völlig egal, ist dieses Konstrukt e.V. egal, denen ist auch egal, wer im Aufsichtsrat ist, denen ist auch völlig Hupe, welche Abstimmungsergebnisse dabei rumkommen und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das einen negativen Einfluss hat. Die Stimmung, ich meine jetzt nicht die Jubelstimmung und Boykott, ich meine einfach nur generell diese Stimmung um Hannover. Ich finde, wir hatten in dieser Saison eine absolute negative Stimmung. Es war kein Miteinander, es war kein gemeinsamer Strang, kein gemeinsames Ziel. Und ich glaube, dass das einen massiven Einfluss auf so einen Verein hat, auf so eine Ausgliederung.
Das sehe ich genauso wie du.
Und das war einfach unnötig. Und da müssen sich alle an die Nase packen, ob das Ergebnis, was wir jetzt nach dieser Saison haben, ob das wirklich so wichtig war, diese ganzen Geschichten so zu machen, wie sie gemacht worden sind, oder ob da nicht auch ein bisschen meine Eier sind dicker als deine Eier der Grund war.
Ja. Ja, war sie, ja, so wie es gelaufen ist, da kann man am Ende immer drüber reden, ob das jetzt stilvoll war oder nicht. Am Ende war es aber so, dass man auf Dinge aufmerksam machen wollte. Ich habe auch eigentlich keine Lust, dieses Thema jetzt nochmal abzuarbeiten, aber nur ganz kurz. Die Leute, von denen du sagst, dass denen nicht wichtig ist, die reden aber trotzdem mit. So, wenn die das nicht interessiert eigentlich. Und sich aber eigentlich, sie vermischen Fan und sie mischen, also Fanszene, Ultras, sie vermischen dann so ein e.V.-Gebaren und dieses Ganze drumherum und KGA und 50+1, das wird alles in einen Topf geworfen. Das müssen sich die Leute abgewöhnen. Ich verlange da jetzt sehr, sehr viel, weil es halt 48.000 Leute sind potenziell, ja. Aber sie reden trotzdem mit. Und sie reden dann auch manchmal Dinge, die falsch dargestellt sind. Und dann geht das Ganze wieder von vorn los. Am Ende ist klar, Fanszene, Ultras, EV-Vorstand, KGA, Trainer, Manager, Präsident, Busfahrer, Besenmann und weiß noch Gott wer. Alle müssen ab Sommer, und das meine ich jetzt kommen wir zurück zum Fußball, an einem Strang ziehen. Und zwar, und ich dulde auch keine Diskussion über, der hat das gesagt, der hat jenes, der hat so geguckt, der ist da ausgetreten. Ich dulde das nicht. Alles für ein ganz großes Ziel. Nachhaltiger Erfolg für den Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V. und natürlich auch für jeden, der ins Stadion geht. jeden gilt das Gleiche. Absolute Zurückhaltung, absolute Balance in die ganze, in den ganzen Bumsladen.
Und da bin ich skeptisch, dass das so kommt. Ich glaube nämlich, dass es nächste Saison noch mehr scheppert als in den Jahren zuvor. Ich wollte noch eine Sache zum Abschluss, weil wir wollen es wirklich nicht nochmal von vorne bis hinten durchdiskutieren.
Danke.
Würde gerne fertig sein, bevor Frankfurt und Benfica das Spiel zu Ende haben. Deshalb nur ganz kurz nochmal der Hinweis. Die Profiabteilung braucht den e.V. im Moment, um die 50+1 Auflagen zu erfüllen, und der e.V. braucht die Profiabteilung, um finanziell nicht abzusaufen. Das hat die Jahreshauptversammlung nämlich auch gezeigt, dass ein sehr, sehr großer Teil des Etats des e.V.s aus den Mitgliedern kommt, die wegen der Profiabteilung da sind, die Fördermitglieder, die gar nicht stimmberechtigt sind, die einfach nur die Vorteile haben möchten und sagen möchten, ich bin bei Hannover 96 Mitglied, weil ich Fan der Profiabteilung bin. So, das nur noch ganz kurz am Rande. Wer braucht wen? Und jetzt brauchen wir tatsächlich jemanden, nämlich einen starken Mann in Hannover. Und jetzt sind wir bei
Scusi,
bei dem wir in der Profiabteilung gelandet sind. Horst Held ist weg, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Neuer Mann ist immer noch nicht da, das war zu erwarten, denn Martin Kind sprach von, ja, das wird bis Mai dauern. Aber immerhin Jan Schlaudraff ist da. Jan Schlaudraff ist aber nicht der starke Mann, der da am Ende das große Sagen haben wird. Jan Schlaudraff ist jetzt da, damit das Volk ein bisschen ruhig ist und einen hat, den sie ganz schnuckelig finden können. So habe ich zumindest im Moment den Eindruck. Ich glaube nicht, dass unter Jan Schlaudraff große Verpflichtungen bzw. Vertragsverlängerungen erfolgen. Vielleicht 1, 2 kleine, aber so richtig die große Kaderplanung 2019, 2020 erwarte ich jetzt nicht, bis der neue Mann da ist. Die Frage ist, Tim, wann kommt denn der? Und wer ist denn das?
Der wird, so wie ich gehört habe, wird er nach Ostern vorgestellt oder es soll nach Ostern eine Entscheidung geben. Man hat jetzt gesagt, dass es mit allen Kandidaten Gespräche geführt worden sind. Ich kann sagen, dass Beiersdorfer eigentlich aus dem Rennen ist, schon eine ganze Zeit lang. Da gab es dann kritische Stimmen. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Kandidaten. Das ist Sebastian Krösche, glaube ich. Herr Krösche, so, vom Geschäftsführer Sport des SC Paderborns.
Markus heißt.
Bitte?
Markus Krösche.
Ah, Markus Krösche, genau. Hier ja geboren, hier aufgewachsen, TuS Recklingen gespielt, Trainer, Manager, Sportdirektor, alles Mögliche Bayer Leverkusen hier, Paderborn da und so weiter und so fort. Und dann gibt es einen sehr interessanten Namen, das ist Jens Bold. Siehst du, ich fange auch schon so an. Jonas Bold heißt er nämlich. Jens Bold sitzt im Aufsichtsrat des EVs. So, Jonas Bold. Jonas Bold, ehemals Bayer Leverkusen, hat mit Herrn Sven Mislintat und Stefan Reinhardt ein Datenscouting-Programm erarbeitet, wenn ich richtig informiert bin. Das wäre jemand, den ich mir allerdings nur als Geschäftsführer Sport vorstellen könnte, mit erweiterter Weisungsbefugnis im Bereich eben der Strukturenschaffung in Hannover. Wenn ich mir einen aussuchen dürfte, ich habe das Gefühl, dass aktuell nur noch einer kommt, dass eben nicht so sein wird, Geschäftsführer Sport, Sportdirektor und sportlicher Leiter, der in dem Fall Jens Schlaudraff wäre, sondern ich glaube, es wird so laufen, Geschäftsführer Sport wird Jonas Bold oder eben Herr Krösche.
Und was mit Didi? Dukaten Didi, Beiersdorfer?
Der ist raus.
Das ist doch mal ein Name. Das ist doch mal, das ist doch die Welt. Das
ja, super. Welt. Wenn Namen haben uns hier noch nie geholfen. Sondern Qualität und Kompetenz hilft uns hier weiter. Ansonsten.
André, wenn ich Krösche, Bold und Beiersdorfer sage, dann sagst du ja, ich kenne nur den Beiersdorfer.
Nee, ich habe ja in Paderborn studiert.
Ach, verdammt.
Und den Krösche kenne ich persönlich auch. Also dementsprechend, den kenne ich jetzt wirklich. Was aber nur an diesem Zufall hängt, dass ich Sport in Paderborn studiert habe. Also sonst würde den natürlich auch kein Mensch kennen. Das ist völlig richtig. Und genau an dem Punkt, du hast es gerade zwar ein bisschen sarkastisch eingeworfen, aber ich bin auch genau an dem Punkt. Also aus meiner Sicht steht 96 vor einer extremen Weichenstellung. Und sie müssen sich entscheiden, ob sie mit den großen Namen aus dem Geschäft, die vielleicht sich beweisen müssen, weil sie im Moment irgendwo unter Ferner Liefen laufen, aber die großen Namen, ob sie damit in die zweite Liga gehen mit dem Ziel direkt der Wiederaufstieg oder ob sie auf völlig unbekannte Namen setzen, in der Hoffnung, dass die halt einschlagen, ihr Potenzial entfalten und uns halt hochbringen. Beides hat ein großes Risiko. Ich möchte diese Entscheidung nicht treffen, aber ich wage mal die Prognose, dass egal wer kommt als Trainer, Und der ist für mich die wichtigere Position, denn der entscheidet letztendlich über die Kaderplanung ja stark mit, was für ein System will der spielen, was für Spieler braucht er, wer bleibt, wer soll gehen.
Und genau das wird es hier nicht mehr geben. Genau das soll es hier nicht mehr geben, was du
gerade sagst. Ja, aber das ist doch Quatsch. Also ich meine ganz ehrlich, wir haben doch alle mal Anstoß 3 gespielt, ja? Und da waren wir alle Trainer und haben unsere Spieler selber gekauft und nur so war es doch erfolgreich. Wer hat denn diesen Assistenzmodus da angemacht und so einen dusseligen Sportdirektor das machen lassen? Das hat noch nie funktioniert. Ich wünsche mir eigentlich so einen Typ wie Felix Magath. Nicht Felix Magath, wohlgemerkt. Weil der eben jetzt leider 7 Jahre über seinem Zenit ist.
Und weil er ein Idiot ist, darum auch.
Ja, das mag ja sein, aber mir ist doch scheißegal, ob der Idiot ist. Ich muss mit dem ja kein Bier trinken. Ich will aber, dass der 96 erfolgreich auf die Spur schickt. Der Herr Slomka scheint ja auch ein schwieriger Charakter manchmal zu sein und war trotzdem für uns der richtige Mann zu der richtigen Zeit. Und ich glaube wirklich, Hannover 96 muss aufpassen, denn egal wer jetzt kommt als Trainer, wir werden nicht in das ganz große Regal greifen. Also Arsene Wenger wird nicht kommen, Pep Guardiola wird nicht kommen. So, die werden vielleicht
gestritten. André, größer das Regal als Breitenreiter oder kleiner als Breitenreiter, das Regal?
Als Breitenreiter kam, war Breitenreiter ein hohes Regal aus meiner Sicht. So hoch kommen wir im Moment gar nicht mehr.
Okay, danke.
Und das ist genau mein Problem. Also wen willst du denn jetzt noch holen als bekannten Namen? Egal wer kommt, das sind alles solche Typen wie Doll. Ja, die werden ausgelacht, die werden zerschrieben und zerschrieben.
Rausschneiden.
Danke.
Nö, das war schön drin, André.
Und das war lustig. Mit denen kannst du, da brauchst du gar keinen Neustart machen, weil der Start schon nichts sein wird. Typen wie Effenberg und so, die will ich ja auch alle nicht sehen, aber wenn solche Namen natürlich kursieren, das ist ja lächerlich. So, und dann hast du die Möglichkeit, du brauchst einen richtig erfolgreichen Namen, dann ist Ruhe im Karton, der kommt und alle sagen so, boah, was ein großartiger Trainer, der schafft das, 100% stehen wir uns hinter ihm. Oder aber du hast einen ganz, ganz jungen, der hat irgendwie, den kennt keiner, deswegen traut sich keiner, den anzumeckern und am Ende schafft er es irgendwie im Dressing Room da eine super Stimmung hinzubekommen. Dazwischen so eine halbgare Lösung wird ganz, ganz schwierig und das ist meine große Sorge, dass am Ende wieder so ein Typ Thomas Doll kommt, ja, der dann natürlich nicht Thomas Doll ist, aber irgendein anderer, der irgendwo gescheitert ist und der kommt hier hin mit seinem Porsche Palmera vorgefahren und dann machen sich alle lustig drüber.
Und nach 9 Spielen sieht er aus, als wenn er Crystal Meth genommen hat. Ne? Grüße an dieser Stelle an Kitto und alle anderen, die im Internet sehr viel Freude verbreiten. Tim, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, unter der Hand, durch die Blume ist das richtige Wort. Es muss sich mehr ändern als nur ein neuer Trainer, der ziemlich sicher kommt und ein neuer Sportdirektor, Geschäftsführer, Sport, wie auch immer. Es muss sich auch in der Gesamtausrichtung etwas ändern. Das hat auch tatsächlich Martin Kind erkannt und öffentlich bekannt gegeben, dass wir mehr Kompetenz in den Verein holen wollen. Hat er das Beispiel Dortmund genannt, die jetzt, glaube ich, mit Otto Addo und den zweiten habe ich schon wieder vergessen, schon wieder. Michael Skibbe, genau, da ist mir ja fast der Bleistift morgens aus der Hand gefallen. Ja, und Kehl hat so
aus der aber die haben doch die ganzen 96 Legenden.
Ja, was holen sie auch den Otto Addo und den Kehl, genau.
Ja, das ist der Punkt. Ich weiß nicht, zufällig, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, ihr dürft gleich weitermachen. Aber erinnert ihr euch an diesen langen Typen aus Pattensen, der Weltmeister geworden ist?
Mörtesacker.
So, abhaken, jetzt mal ohne Scheiß. Der Typ bettelt doch darum. Ihr müsst euch mal beim Podcast, wie heißt der hier, Rasenfunk oder nee, nicht Rasenfunk, ach Gott, oh Gott, wie heißt das da? Von Bild.
Rasenmäher.
Rasenmäher, danke. Da müsst ihr euch mal anhören, was der sagt. Der will ja, der hat zwar einen Arsenal noch Vertrag mit seiner blöden Jugendakademie, aber der will zu 96, der will zu Bremen, der will hier was machen. Ob der das kann, keine Ahnung. Aber wenn du dann Mertesacker hinstellst, und von mir aus noch ein Schlaudraff, die werden auch in der Lage sein, 3, 4, 5 Spieler zu kaufen. Da hast du ein ganz anderes Gefühl im Verein. Und der Mertesacker wird kommen in den nächsten 1,5 Jahren, da bin ich fest von überzeugt. Ist doch 1000-mal besser als ein Beiersdorfer.
Ja, aber trotzdem hätte ich noch gerne einen, der das schon mal gemacht hat. So wie er. Also ne, nichts gegen den Schlaudraff und erst recht nichts gegen Per Mertesacker, aber so einen richtigen Manager, Geschäftsführer, Sportdirektor hätte ich schon irgendwie ganz gerne. Aber Tim, das Dortmund-Modell, und inzwischen ist ja alles irgendwie ein Modell, das Dortmund-Modell mit ganz vielen schlauen Köchen, die Ahnung vom Fußball haben, in den Verein zu holen, das ist zumindest das, was am weitesten weg ist von Hannover 96. Also wir hatten es ja mit Andermatt mal versucht, das hat dann mit Held nicht geklappt, aber hältst du die Idee für sinnvoll und gut, sowas wie ein Expertengremium oder wie auch immer zu installieren?
All das würde ich gerne nach einem Break besprechen, weil ich habe sehr viel Wasser getrunken und müsste ganz kurz einen wichtigen Termin wahrnehmen.
Viel Erfolg dabei. Wir sprechen gleich nach dem Break genau darüber.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportpodcast.de und wir sind hängen geblieben, bevor Tim das mit dem Wasser hatte. Wie denn so ein Expertenpanel bei Hannover 96 ankommen würde oder ob das notwendig ist. Tim, deine Meinung dazu?
Ja, das ist dringend notwendig. Ich könnte meinen, Martin Kind hört diesen Podcast, weil wir haben darüber schon mal gesprochen. Es muss sich einiges ändern. Es muss an Ausrichtung, ist das große Wort. Das hat André schon gesagt, du auch schon. Das stimmt doch alles. Am Ende ist, glaube ich, ich habe dir gestern eine WhatsApp geschrieben und in der stand auch drin, Hannover 96 muss eine auf fußballerischer Ebene eine Art des Denkens und des Handelns werden. Also das heißt, Ausarbeitung sportlicher Identität ist das Stichwort. Mit einem Geschäftsführer Sport, mit einem Leiter NLZ Michael Tarnert, mit einem Leiter Sport-Sportdirektor Jan Schlaudraff. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, dass wir uns auch auf Scouting konzentrieren, mit Herrn Remp zusammenarbeiten, der hier Chefscout ist, mit den Videoanalysten zusammenarbeiten. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, weil dafür haben wir auch keine Zeit, aber grundsätzlich muss klar sein, was es muss Perspektive geschaffen werden. Perspektive nicht im Sinne, wohin geht's, irgendwo natürlich auch, aber Perspektive heißt, wo stehe ich? Also wir müssen uns den Spiegel vorhalten und zwar so schonungslos es irgendwie möglich ist und alle alten Zöpfe abschneiden, was man nicht noch alles schon sagen kann. Aber ganz wichtig ist, Hannover 96 muss herausfinden, wo steht es eigentlich? Und dann kann man auch sehen, und da glaube ich, ist Jonas Bolt ein sehr guter Mann für, wo kann es hingehen? Das geht beim Scouting los im Jugendbereich, geht überhin im Profisport-Scouting, bis hin zu strategischen Entscheidungen, wonach man dann den Trainer aussucht. Und das sind alles Dinge. Am Ende steht das über allem, was oben über der Eingangspforte steht, nämlich Hannover 96. Und Hannover 96 muss mit starken Leuten, mit Fachkompetenz, also mit Grundlage, mit guter, kompetenter Grundlage, etwas aufbauen, was sich gewaschen hat. Das heißt, Ernährungswissenschaftler, die Besten müssen zu 96 kommen. Das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr, sehr romantisch und so weiter, aber ich kann mal weitermachen. Physiotherapeuten, medizinische Abteilung, die müssen natürlich bei den Profis dabei sein, weil man lässt doch auch keine, man kauft doch nicht für 200 Millionen eine Halle und mit Geräten und lässt die einfach unter auf sich. Das macht ja keiner. Darum, auch da muss die medizinische Abteilung muss jeden Tag, und das ist mein Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Man kann mich gerne korrigieren. Die müssen jeden Tag dabei sein. Ja, die müssen Prävention schaffen, mit Ernährungswissenschaftlern zusammen. Es gibt so viele tolle Ansätze und so geniale Leute, die so unglaublich intelligent und kompetent sind in ihren Bereichen, die auch für den Sport wichtig sind. Trainingsplätze, Anlagen auf Top-Niveau. Wenn du die Grundlage nicht hast, kannst du keine grundlegend gute Arbeit leisten. Und das fängt wirklich dabei an, wie das Green gekeept ist, ja, und hört dabei auf, wer letztendlich dann am Ende des Tages vorne die Pforte zuschließt. Das sind alles Dinge, da muss ganz, ganz, ganz viel Arbeit geleistet werden. Und wenn wir Jonas Bolt verpflichten können, wenn das so ist, wenn man Interesse hat und wenn man mit denen schon gesprochen hat, vielleicht auch sogar, man muss ja davon ausgehen, dass wenn das in der Zeitung steht, dass das oder zumindest so leicht angedeutet ist, dass der nicht nur auf der Liste steht, sondern dass man den nochmal angerufen hat.
Also nach meiner Information hat man mit dem sogar schon live gesprochen.
Ach so, okay, ja, super. Okay. Ja. Umso besser. Gib ihm gleich einen Vertrag mit, am besten. Und dann nach Ostern, vielleicht ist er im Ostern erst von Martin Kind ein unterschriebener Vertrag von Jonas. Liebes
Grüße von Jonas. Aber jetzt mal ganz kurz, Tim, ich gebe dir in allen Punkten recht, aber muss Hannover 96 denn dafür wirklich so eine Saison spielen und absteigen, um jetzt als Konsequenz herauszufinden, dass der Greenkeeper einen vernünftigen Platz hinzustellen hat, die Scouts vernünftige Spieler zu scouten haben, die ärztliche Abteilung die Spieler fit halten soll, der Ernährungsberater denen zu erklären, dass McDonald's scheiße ist? Hätte man das nicht vielleicht auch schon mal vor der Saison oder vor 10 Jahren alles einspielen und aufsteigen können?
schwieriger, wenn du gar kein Geld hast, du steigst ab, hast schon wieder 30 Millionen Minus. Wie willst du denn da anfangen, alle Leute auszutauschen? Die haben ja Verträge.
Ja, das meine ich ja.
Es wird doch jetzt nicht leichter, diese Wünsche, diese völlig berechtigten Wünsche und diese eigentlich teilweise auch Selbstverständlichkeit. Also niemand braucht so. Also natürlich wäre es schön, wenn wir es hätten, aber wir brauchen doch nicht zwingend, so wie Liverpool, diese Ernährungsberaterin, die Klopp da aus Deutschland hat einfliegen lassen. Denn über die gab es mal eine schöne Doku, habe ich mir wirklich gerne angeguckt. Und hätte
war toll, auch, ne? Ja, finde ich auch.
War mega gut. Das ist sicherlich dann so, dass das Krönchen auf dem Krönchen oder ein Einwurfcoach, hat, glaube ich, Liverpool auch. Irgendwo hört es dann auf. Das ist nicht das, was Hannover 96 zwingend jetzt braucht. Aber wir brauchen ganz, ganz viele andere Sachen und die kosten alle ein Schweinegeld. Die Sachen, die Tim aufgezählt hat gerade. Und jetzt gehen wir in die zweite Liga runter und gerade dann ist dieses Geld ja eben nicht da. Das heißt, wir sind schon wieder an so einer Position, wo ich glaube, dass es insgesamt sehr schwierig wird. Und wenn ich höre, was Herr Held noch alles an Abfindung kriegt und Herr Breitenreiter und überhaupt und so, ich glaube nicht, dass mehr Geld da ist.
Ja, an dieser Stelle genau, was du sagst. Ich bin da auch ein bisschen pessimistisch, beziehungsweise nicht ganz so optimistisch wie einige anderen hier. Nachdem wir beim letzten Mal abgestiegen sind, hatte man so das Gefühl in dieser Fanszene, und ich meine jetzt nicht wieder diese Ultradiskussion und aktive Fans und bessere Fans und so, das meine ich. Aber man hatte in der Fanszene bei diesen 48.000 Leuten, die ins Stadion passen und reingehen, hatte man das Gefühl, dieser Abstieg tut uns gut. Irgendwie war der Wurm drin. Wir machen jetzt einmal Tabula Rasa, gehen mit dem Rasenmäher drüber und danach wächst wieder alles wunderbar und wir kämpfen uns zurück, machen so ein Konsolidierungsjahr, machen wieder Identifikation und dann spielen wir immer nochmal Europa. Dieses Gefühl war da. Und dieses Gefühl hat sich sogar durch eine absolut beschissene Zweitligasaison gehalten, in der wir nur aufgestiegen sind, weil es außer Stuttgart letztendlich keine Mannschaft gab, die 10 Spieltage am Stück gerade auslaufen konnte.
Aber und so stand in der Zweitliga auch.
Am Ende haben wir noch richtig Glück gehabt, dass ein Lokalrivale kurz vor Braunschweig, kurz vor Wolfsburg, jetzt habe ich was gesagt, warum auch immer so einen totalen Aussetzer in Bielefeld hatte. Ja, und wir gegen Stuttgart, die im Prinzip wirklich einen Tacken besser waren in der Saison, wir zweimal gewonnen haben. Diese 6 Punkte waren unglaublich wichtig. So, auf was will ich hinaus? Wir sind mit ein bisschen Glück, aber von mir ist auch verdient, ist mir egal, sind wir wieder aufgestiegen. Das war aber nicht der Selbstläufer, das war nicht der Durchmarsch, das war nicht der, oh, haben wir eingeplant, machen wir mal klar, ohne Probleme, Durchmarsch. Dann standen die alle auf ihrem Balkon, haben da runtergejubelt und alle haben gedacht, toll, jetzt sind wir wieder da, wir sind zurück, wo wir hingehören. Wir konsolidieren uns und ab geht's. Und ich glaube, das Problem ist jetzt schon wieder da. Die Leute glauben, oh, Abstieg, wir machen mal Tabula Rasa, diese ganzen Scheiß-Millionäre raus, ein paar Jugendspieler rein und dann wird das wieder. Und ich glaube, die Gefahr ist ganz, ganz immens groß, dass es eben nicht so einfach ist und eben doch nicht mal so wieder wird. Ich habe ganz, ganz beschissene Beispiele im Kopf von regional verankerten Mannschaften, die abgestiegen sind, warum auch immer damit nicht klargekommen sind und sich dann aber in einer ganz bösen Abwärtsspirale wiedergefunden haben. Und ich möchte nicht, dass der Maschsee im Duden beschrieben wird wie der Betzenberg Niedersachsens. Das habe ich gar keinen Bock drauf.
Nein, da habe ich auch keinen Bock. Aber genau das, was du alles sagst und das, was du am Anfang über im Umfeld und im Fans und so weiter und alle, die ins Stadion gehen, so das Gefühl, jetzt reinigen wir uns mal und so weiter, steigen wir wieder auf und irgendwann Europa. Und genau da wollte ich eigentlich schon einsetzen, weil das ist doch der Fehler, das ist doch genau das, was auch der Club zu verantworten hat. Schafft hier endlich Perspektive. Grundlage schaffen, Basis schaffen, ganz klar auch ausrichten auf die Dinge, die du verkörpern möchtest. In allen Belangen musst du besser werden. Und ich erlebe Herrn Kind ja ein bisschen öfter als du oder als Tobi. Und ich kann dann, mein Gefühl ist, dass das eine deutlich zielgerichtete und fokussiertere und erfolgsgeilere Gefühlslage ist, die sich in ihm abspielt. Und eins kann ich dir versichern, und da hast du offensichtlich in all den Jahren noch nicht kapiert, dritte Liga geht mit dem nicht. Wenn das passiert, oder wenn das droht zu passieren, dann zündet der alles an. Und ich auch. Ich zünde ja auch alles an. Schafft endlich, arbeitet endlich professionell, so wie im 21. Jahrhundert gearbeitet werden muss, und dann können wir auch uns über Neuausrichtung unterhalten. Aber vorher ist das Motto vorwärts nach Void im Sportunterricht quasi.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise hinführt in Hannover. Es bleibt noch ein bisschen Zeit. Im Moment sehen wir gerade das 1:0 der Frankfurter gegen Benfica. Und ich würde sagen,
voll, Alter.
Gehen wir mal langsam wieder zurück zum Sportlichen. André, ich sag dir 1, 2, 3, 4, 5 Namen von 96-Spielern. Füllkrug, Anton, Bebu, meiner Haraguchi. Und du sagst mir, wen du davon nächste Saison gerne behalten würdest. Okay, vielleicht alle, das ist zu viel.
Ich finde nur drei davon.
Sagen wir so, wer wird davon nächste Saison noch bei Hannover 96 spielen, deiner Meinung nach? Füllkrug, Anton, Bebu, Meiner, Haraguchi. Keiner. Glaubst du, dass sie alle gehen?
Ich hoffe es.
Du hoffst es sogar.
Ich hoffe es, weil dann, also mal, machen wir es mal seriös. Ich bin ja mit der These heute eingestiegen, schlechter als Held hätte ich es auch nicht gemacht. Ich bleib dabei. Ein Niklas Füllkrug hätte man schon verkaufen müssen, hat man nicht, musst du jetzt verkaufen. Du weißt nicht, wie kommt der zurück, du weißt nicht, wie ist der fit. Wenn es wirklich eine Mannschaft gibt, wie als Beispiel Werder Bremen, die 8 Millionen für den bezahlt, verklatscht den. Für 8 Millionen kriegst du mehr als einen sehr, sehr guten Zweitligastürmer und du kriegst noch irgendeinen Auffüllspieler dafür das Geld. So, dann hast du Bebu gesagt. Ein Bebu wird sich das hier nicht in der zweiten Liga antun, da bin ich mir sicher. Dann hattest du Anton gesagt. Ja, bei Anton finde ich sehr, sehr schwierig, weil Anton sehr, sehr identifiziert mit Hannover ist. Ich glaube, er ist letztes Mal mit in die zweite Liga.
Vorsichtig, was du sagst.
Ich glaube, er ist letztes Jahr mit in die zweite Liga gegangen. Letztes Mal mit in die zweite Liga gegangen, weil er auch gesehen hat, ich bin noch ein junger Spieler, ich kann da, krieg meine Einsatzzeiten, ich kann da reifen. Ich glaube, im Hinblick auf seine Karriere tut er sich nicht noch ein Jahr zweite Liga an. Da küsst er lieber das Wappen von Wolfsburg. Oder was weiß ich was. Keine Ahnung, wo der hinwechseln möchte. Und den letzten, den du genannt hattest, war Bobby Wood.
Nein, das war nicht Bobby Wood. Meiner und Haraguchi habe ich gedacht.
Ah, schon klar. Haraguchi, ja, der ist zu teuer für die zweite Liga, glaube ich. Und das ist ein Spielertyp, den du da nicht so hundertprozentig brauchst. Da brauchst du so einen wie Ivo Fossum.
Nein. Das Thema haben wir durch.
Okay, hat er mich erwischt. Also bei Meiner würde ich sagen, der könnte noch mit runtergehen aus folgendem Grund, ähnlich wie bei Anton beim letzten Mal. Der hat in der zweiten Liga sicherlich nochmal die Chance, ein bisschen zu reifen, sich auch weiterzuentwickeln und dann vielleicht, wenn der direkte Wiederaufstieg käme, bei 96 nochmal etabliert zu sein. Da kann ich es mir noch vorstellen. Bei allen anderen, ich glaube wirklich, die gehen und ich glaube, es ist auch nicht schlecht für Hannover 96. Wenn du einen Neuanfang machen willst, musst du einen Neuanfang machen und dieser Neuanfang ist eben auch dann mit prominenten Namen verbunden.
Übrigens, Ivar Fossum hat noch Vertrag bis 2020.
Ja, du hast eben gelacht, warte mal ab. Es wird hier wieder Leute geben, die sagen, Ivar Fossum ist der richtige Mann für die zweite Liga, da kann er seine Stärken ausspielen.
Tim, möchtest du noch Ergänzungen zu diesen 5 Spielern ohne Ivar Fossum dazu abgeben?
Ja, Haraguchi brauchst du in der zweiten Liga. Natürlich, irgendwo braucht man natürlich alle Spieler, ne? Anton will den Verein unbedingt verlassen. Allerdings nur, wenn er 2 vorne steht. Insofern darf er den Verein dann verlassen. Insofern halte ich das für ausgeschlossen bis sehr, sehr schwierig, dass er einen Verein findet, der das bezahlt. Naja, gut, aber irgendwo musst du ja anfangen. Ne? Also du willst ihn nicht hergeben, also sagst du allen Leuten, die ihn haben wollen, ja, 20 Millionen und dann können wir uns gerne unterhalten. Ist auch vollkommen richtig so. Ja. Ist ja auch das spanische Modell. Ne? Ist ja genau richtig so. Ne? Du musst ja irgendwo auch Geld einnehmen. So. Bebu hat eine Ausstiegsklausel von 10 Millionen bei Abstieg in die zweite Liga. Füllkrug hat es für 12. Ich schätze mal, es wird Füllkrug wird gehen, Bebu wird gehen. Anton wird versuchen zu gehen, den wird man aber nicht lassen, deshalb wird er nächstes Jahr noch hier spielen. Haraguchi wird vermutlich auch gehen, aber ich kann nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, den auch für die zweite Liga zu halten. Meiner kann ich auch nur empfehlen und kann mir auch nicht vorstellen, dass er geht. Da ist es, das möchte ich André auch zustimmen, ist das gleiche Szenario wie mit Anton vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Insofern glaube ich, dass uns am Ende so knapp so zwischen 12 und 15 Spieler verlassen. Und dann hast du aber eigentlich auch schon den Neuaufbau, also weil du musst die Kaderplätze ja auch wieder füllen.
Also ich glaube, ich hole mir mal so ein Whiteboard und dann schreibe ich den Kader mal auf und dann kann ich da mit diesem Schwamm so drüber wischen und dann ein bisschen streichen. Ja,
kommen wir doch mal ratzfatz, das geht doch ratzifatzi. Du hast im Tor...
Nein, das ist nichts für diese Sendung, André, das bleibt natürlich noch, wenn wir endgültig abgestiegen sind, haben wir natürlich noch weniger Zeit, oder nutzen wir die Zeit noch mehr, um über solche Sachen zu sprechen, als über irgendwelche...
Dann möchte ich aber noch 2 Wunschspieler nennen, wo ich wünschen würde, dass wir die halten. Ob ja, realistisch oder unrealistisch, aber die würde ich gerne in der zweiten Liga sehen, um danach sie auch wieder ein Jahr später in der ersten Liga zu sehen.
Schieß los.
Michael Esser.
Ja, gerne.
Auf jeden Fall, man braucht man nicht drüber diskutieren. Und im Sturm Weidand.
Ja,
auch und alle anderen, kannst du wirklich aus meiner Sicht, ist mir scheißegal, kannst du echt auswechseln, austauschen. Wenn dann halt noch einer bleibt, ist das halt so. Aber mir ist auch klar, dass nicht alle gehen werden. Aber ob ein Albon Notz nächstes Jahr noch für 96 spielt oder ein Elis oder ein Sorg, ist mir ehrlich gesagt völlig Hupe. Wenn Esser und Weidand da bleiben, hast du zwei Ankerpositionen und dann musst du halt gucken, was du machst.
Oh, ist aber Olli Sorg nicht unwichtig, dass der in Hannover ist. Das kann ich dir aber sagen.
Also Olli Sorg ist ein super
Typ. Super Typ.
Grüße. Ja, dann gucken wir doch mal, wer alles am Ende des Tages tatsächlich noch bleibt. Aber wie gesagt, wir haben hier noch die ein oder andere Sendung hier zum Besprechen bis zum Saisonende. Und dann können wir auch mal, da wird bestimmt auch das eine oder andere schon vorher bekannt sein, wer geht und wer wohin er geht und solche Geschichten. Ich bin sehr, sehr optimistisch. So, jetzt eröffne ich hier das neue Tipp-Dokument, das heißt Tipps Hertha. Und Hertha juckt keinen, ne? Also die haben 35 Punkte, Grüße an dieser Stelle nach Berlin, sind aus allem raus, haben den Trainer nicht rausgeschmissen, sondern sich auf eine Trennung zum Saisonende geeinigt, was irgendwie en vogue ist dieses Jahr, habe ich
ja, das. Ja, auch einer für 96, ne?
Ja, aber das ist halt, dass Paul Dardai in Berlin weiterhin beschäftigt ist. Der hat einen unbefristeten Vertrag als Trainer und wird nur nicht mehr Trainer in der ersten Mannschaft sein. Das heißt, wenn der Bock hat, geht er in die U, was weiß ich was, und macht da einfach ein bisschen weiter. Und ich glaube auch nicht, ich finde den total witzig, weil das wäre nämlich einer, der, wenn es ihm nicht passt, läuft hoch in die Loge und haut Martin Kind persönlich ein über den Dez. Aber sonst, nee, lass mal lassen. Ich glaube, den will ich hier nicht. Muss ja nicht. Wollt ihr noch was sagen zu dem großartigen Spiel gegen Berlin?
Nee. Tobi, ich fahre nicht hin. Der fährt andauernd, habe ich das Gefühl. Also, ich das beobachte. Grüße bitte. Ja?
Katastrophentourist, ne?
Ja.
Jetzt, Wolfsburg, wo nichts mehr läuft, gucken sich alles an.
Wolfsburg war in Dingsbums jetzt wieder nach Berlin. Ostersonntag, 18 Uhr, mega Uhrzeit natürlich. Dann kannst du erst den Familienquitschquatsch zu Ende machen und dich danach schön vor den Fernseher hauen und den ewig jungen Schlager. Ich glaube, 900 Leute aus Hannover reisen mit. Mhm. Das ist bei einer Stunde 30 Anfahrt, ist das auch schon knallhart. Aber gut, wer bin ich, das zu beurteilen, wenn ich selber nicht fahre? Kleiner Hinweis noch, herthabase.com haben mich interviewt, ist noch nicht veröffentlicht, das Interview, aber wenn ihr diesen Podcast hört, ist es vielleicht schon soweit, dass ihr dann dabei sein könnt und das lesen könnt. herthabase.com. Ich habe ein paar schlaue, eigentlich habe ich nur böse Sachen gesagt. Ich glaube, ich habe wirklich nur böse Sachen gesagt. Aber lest es euch durch, dann wisst ihr Bescheid. Jungs, wir tippen. Und zwar das Spiel gegen Hertha, gegen Gladbach. Hatte Philipp 2-1 getippt für Gladbach. War damit näher dran als ich mit dem 3-1 für Gladbach. Herzlichen Glückwunsch, Philipp, an dieser Stelle. Und Grüße, genieß deinen Urlaub weiterhin. Jetzt kommt Tim und tippt das Spiel in Berlin.
Ich gucke gerade auf herthabase.com, ob dein Interview zufällig online ist.
Ist noch nicht.
Und ich kann dir leider sagen, du bist nicht wichtig genug.
Entweder bin ich nicht auf der Startseite oder ich noch nicht veröffentlicht.
Nee, was tippe ich denn gegen Hertha? Was hatten wir dieses Jahr noch gar nicht? 3-0 Auswärtssieg hatten wir noch gar nicht, ne?
Was hatten wir noch gar nicht?
0-3 Auswärtssieg, also 3-0 Auswärtssieg hatten wir noch gar nicht, ne?
3-0 Auswärtssieg hatten wir noch nicht so oft, nein.
Ja, dann tippe ich das Auswärtssieg, mal. Auswärtssieg, ey! Was ist los mit dir?
Auswärtssieg, auswärts. Was? Ja. Du, ganz ehrlich, ich könnte jetzt auch einfach sagen, spielen sie vielleicht so, dann machen wir das erste Tor, dann rücken die aber so auf und so weiter und schießen dann das 1-1 und so weiter. Nee, ich sage einfach die 0-3 Auswärtssieg. Und wenn es so kommt, Tobi, dann stoßen wir aber gegen Mainz an, das sage ich dir.
Überragend. André, der Hinweis, wir haben, glaube ich, 8 Spiele in Folge verloren oder 9, ich weiß es gar nicht. Und Berlin aber auch 5 in Folge verloren. Also da geht noch was. Was tippst du?
2-0.
Ich habe 3-1 getippt, weil 3-1 geht immer. 2-0, 3-1. Irgendwie so in der Richtung wird es wahrscheinlich laufen. Ist aber auch nicht so.
Für mich geht es in dieser Saison nur noch darum, den Bayern die Meisterschaft zu vermiesen.
Das ist ja geil, ey.
Das wäre wirklich nochmal witzig, aber auch da fehlt mir ein bisschen der Glaube.
Ja. Ach ja, es war schön mit euch, Leute.
Und zum Abschluss darf ich noch eine These in den Raum werfen. Und zwar der Abstieg sozusagen, beziehungsweise der Abgesang auf Hannover 96, gefühlt ab, wo die Kurve nach unten schoss, wo der Aktienkurs ins Bodenlose rutschte, ja, wo sozusagen die 2 Grad Klimaziele nicht erreicht worden sind, war der Moment, als Nils Petersen nicht zu Hannover 96 wollte.
So, das können wir noch so festhalten. Seht ihr das anders? Meldet euch bei uns. @hannoverliebtmsp, Entschuldigung, ohne das E, bei Twitter. Könnt ihr uns schreiben oder André.
Oder mir.
Husky, wie viel? 38.
Jo.
Oder Tim, und das muss Tim selber sagen, weil da fehlen so viele Buchstaben.
Ich bin der Nordkurvenlibero bei Twitter.
Genau, da findet ihr ihn. Ja, folgt den Leuten. Folgt uns und schaltet nächste Woche wieder ein. Dann einen Gast habe ich schon nächste Woche. Mal gucken. Der zweite hat leider abgesagt. Der hat sich rausgeredet. Mit Abschlussprüfung. Nein, das ist natürlich ein ernsthaftes Thema und geht vor. Abschlussprüfungen gehen vor Hannover liebt. Von daher, mal gucken, wer es nächste Woche wird. Aber rechnet mal am Montagabend mit uns, wenn alles gut geht. Und ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns dann nächste wieder. Tschüss.
Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.